Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Jürgen Matiewicz. Ich werde die heutige Folge moderieren. Im Mittelpunkt des heutigen Podcasts steht die Rückkehr des europäischen Wisents. Die zottligen Wildrinder sehen nicht nur so aus wie die amerikanischen Büffel, sie sind auch eng mit ihnen verwandt. Im Unterschied zu ihren Vettern aus dem wilden Westen leben sie aber nicht in der Prärie, sondern bevorzugen Laubmischwälder, wo sie sich von Knospen, Laub, Rinde und Gras ernähren. Früher waren die Wisente über ganz Europa verbreitet. Ihre Hörner schmückten schon die Helme der Germanen. Beinahe ausgestorben kehren sie jetzt wieder zurück in die Wälder. Zu Gast bei mir ist Aurel Heidelberg. Er ist Experte für die Ökoregion Kaukasus beim WWF. Hallo Aurel.
Ja, hallo Jürgen.
Was fasziniert dich denn eigentlich am Wisent?
Naja, ich meine, durch unsere Arbeit jetzt, also gerade in diesen Wiederansiedlungsprojekten, kommt man den Tieren wirklich sehr nah. Ich meine, dadurch, dass wir Wisente jetzt eben halt auch aus diesen Erhaltungszuchtprogrammen wieder in Ansiedlungsprojekte bringen, kommt man den Wisenten noch sehr nah. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Erfahrung, ne? Also wir müssen ja auch einige der Tiere immobilisieren, um die Gesundheitstests zum Beispiel zu machen, um sie auch zu besendern. Und wenn man dann wirklich mal so nah, also an so einem großen, imposanten Tier ist, das ist natürlich schon echt beeindruckend.
Europäische Wisente sind mächtige Tiere. Mit einer Länge von bis zu 3 Metern können sie eine Schulterhöhe von 1,90 Meter erreichen. Der aus Knochenfortsätzen und Muskeln gebildete Buckel ist besonders bei den Männchen ausgeprägt und gibt den Tieren eine beeindruckende Erscheinung, wie ich finde. Was bringen die Wisente denn so auf die Waage?
Also der Wisent ist ja generell etwas kleiner als das amerikanische Bison. In Gefangenschaft sind die Wisente schon immer etwas größer als freien Wildbahn. Ganz konkret heißt das, ein Bulle, ein ausgewachsener Bulle, kann da schon mal an die 1 Tonne schwer werden, also 800, 900 Kilo schwer. In der freien Wildbahn sind die Männchen meistens etwas leichter, also um die 600 Kilo. An die 600 Kilo. Also es ist selten, dass sie schwerer werden. Die Weibchen, die Kühe, sind generell kleiner und vor allen Dingen leichter. Die liegen normalerweise so zwischen 400 und 500 Kilo Gewicht ausgewachsen.
Die Weibchen der Wisente unterscheiden sich nicht nur im Gewicht von den Männchen. Bei den Bullen sind auch die Hörner stärker ausgeprägt. Wisente leben in Muttergruppen aus durchschnittlich 8 bis 20 Kühen, Jungtieren und Kälbern zusammen. Bullen halten sich meistens am Rande solcher Gruppen auf. Zur Fortpflanzungszeit im August schließen sich die Wisente zu Großherden zusammen, was durchaus auch konfliktträchtig sein kann.
Es kann dann auch mal dazu kommen, dass mehrere einzelgängerische Bullen zusammenstoßen, also bei dem Auftreffen auf die Herden, und dann kommt es dann halt auch zu Revierkämpfen zwischen den Bullen, weil nur der dominante Bulle kommt dann eigentlich zum Zuge, um sich dann halt mit den Kühen aus der Herde dann fortpflanzen zu können.
Sind das dann so etwas wie Haremsstrukturen, die sich bilden?
Genau. Also das ist dann wirklich ein Bulle, der sich durchgesetzt hat, der dann mehrere Kühe aus der Herde dann eben befruchtet.
Wie steht es mit den Sinnesleistungen der Wisente?
Also beim Wisent ist vor allen Dingen der Geruchssinn ausgebildet. Die Tiere können relativ schlecht sehen. Das merkt man auch, wenn man in einer freien Wildbahn Wisente beobachtet. Man kann sich, wenn der Wind günstig steht, doch recht gut, recht nah auch an die Wisente anpirschen, weil die Tiere einen einfach nicht sehen oder schlecht erst spät erkennen. Aber wenn sich der Wind dreht und die Witterung aufnehmen von uns, dann ist es relativ schnell, dass sie diese Witterung aufnehmen und dann normalerweise halt eben auch recht schnell dann Flugverhalten dann aufzeigen, also weglaufen.
Wisente sind schnell. Das heißt, sie können bis zu 60 Stundenkilometer schnell galoppieren. Aber generell ist es ja kein Fluchttier.
Das liegt einfach daran, dass aufgrund der Größe die Wisente sehr wehrhaft sind und aufgrund auch ihrer Sozialstruktur, dass sie halt in Herden vorkommen. Also sie können sich sehr gut gegen Großraubtiere wie Wölfe und Bären schützen. Nur es gibt nur ganz wenige Nachweise, dass mal Wölfe Wisente gerissen haben. Also im europäischen Bereich, das sind meistens Jungtiere oder bereits schwache und kranke Tiere. Aber der Faktor das Reißen von Großraubtieren, von Wisenten, ist eher die Ausnahme.
Der größte Feind der Wisente ist ja der Mensch. Wann verschwanden die Wisente denn in Europa?
Ja, das geht beim Wisent schon sehr lange zurück. Also bereits im Mittelalter, gerade in Zentraleuropa, ist ja Zentraleuropa geprägt worden, dass eigentlich die Landnutzungsformen stark durch den Menschen geprägt wurden. Also das heißt vor allen Dingen die Landwirtschaft. Der Wald ist zurückgegangen zugunsten von Anbau von Kulturpflanzen, landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Das stand natürlich in direkten Konkurrenz zu einem Großherbivoren wie den Wisent, also Großpflanzenfresser, der natürlich entsprechende Schäden angerichtet hat. Der Wisent ist schon im Mittelalter und auch davor in vielen Gebieten in Mitteleuropa stark zurückgedrängt worden. Es ist dann so weit gegangen, dass bis in die Neuzeit, also bis Ende des 19. Jahrhunderts, die Wisentbestände sich wirklich auf fragmentierte Populationen beschränkt haben, zurückgedrängt worden sind. Dann durch den Einfluss der Weltkriege, vor allen Dingen des Ersten Weltkriegs, sind dann diese fragmentierten Bestände dann auch nochmal stark dezimiert worden. Das lag einfach daran, dass im Ersten Weltkrieg dann auch die Wilderei zugenommen hat, weil einfach Notzeiten vorherrschten und dann hat Wisente dann auch aktiv dann gejagt, um Fleisch zu haben. Und dazu kamen dann auch noch Epidemien, Krankheitsausbrüche bei den Wisenten, die dann letztendlich zur fast totalen Ausrottung des Wisent geführt hat. In freier Wildbahn ist ja das letzte Wisent im Kaukasus erlegt worden, schon 1927. Und es sind dann nur ganz wenige Tiere in zoologischen Gärten und in Tierparks zurückgeblieben, auf die letztendlich auch die Gründer Bestände der heutigen Tiere darstellen.
Wie entstand die Idee, Wisente zu schützen?
Also die Idee des Schutzes des Wisents kam schon sehr früh. Das war 1923. Da wurde die Gesellschaft zum Erhalt des europäischen Wisents 1923 gegründet, in Berlin übrigens. Auf dieser Grundlage hat man dann zunächst angefangen, sogenannte Zuchtbücher aufzubauen, also Zuchtbücher mit all den Einrichtungen, die überhaupt noch Wisente hatten. Das waren noch nicht mehr viele. Und mit dem Ziel, den Wisent nachzuzüchten und dann langfristig auch wieder in möglichen Auswilderungsgebieten wieder anzusiedeln.
Die heute existierende Wisent-Gruppe geht auf insgesamt nur 12 Tiere zurück, die entweder aus Privatbesitz stammten oder in Zoos gehalten wurden. Genügt denn diese Anzahl von Tieren, um das Überleben einer Art zu sichern? Denn bei der sogenannten Inzuchtdepression, die durch die sexuelle Fortpflanzung nahe verwandter Individuen hervorgerufen wird, treten ja vermehrt genetische Fehler im Erbgut auf und auch eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten. Wie schätzt du das ein?
Also das Problem der Inzuchtdepression, die hervorgerufen worden ist, genau wie du richtig sagst, durch die Anzahl der wenigen Tiere, aus denen die heutigen Bestände hervorgegangen sind, ist wirklich mit das größte Problem bei den Wiederansiedlungen des Wisents oder überhaupt des Überlebens des Wisents. Das wird insofern versucht, dem Herr zu werden, indem man eben durch diese Zuchtprogramme, wo man genau auch die Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Tiere, also jedes einzelne Tier ist in diesen Zuchtbüchern individuell markiert durch eine Nummer, dass man versucht, eben möglichst die Variabilität der Gruppen möglichst groß zu halten. Das ist natürlich nur begrenzt möglich, wenn man sich darauf bezieht, dass grundsätzlich die genetische Variabilität sehr gering ist. Aber das muss man sagen, mittlerweile gibt es ja sehr viele Auswilderungsvorhaben und auch sehr viel Erfahrung aus den Zuchtprogrammen. Und bisher, jetzt in den letzten Jahrzehnten, jetzt hat sich der Bestand auch so weit erhöht, ja, dass man halt jetzt mittlerweile auch schon einige tausend Tiere mittlerweile wieder hat, die man halt eben auch austauschen kann, sowohl in den Zoos, aber auch wichtig, immer wieder in den Auswilderungsprojekten wieder neue genetische Auffrischung vorzunehmen. Das heißt, auch aus anderen Gebieten oder aus zoologischen Einrichtungen immer wieder neue Wisente einzubringen, um dieses Problem der Inzuchtdepression wirklich zu minimieren.
Wann startete eigentlich das Wiederansiedlungsprojekt?
Im Kaukasus haben wir mittlerweile schon seit fast 2 Jahrzehnten Wisent-Auswiederungsprogramme. Das eine wird durch den WWF Russland geleitet. Das ist in Nordossetien, im westlichen großen Kaukasus. Das läuft schon seit einigen Jahren, auch recht erfolgreich. Dabei wurden auch mehrere Tiere aus europäischen Erhaltungszuchtprogrammen in dieses Auswilderungsgebiet gebracht. Und 2017 wurde auch in Aserbaidschan im Rahmen eines großen KfW-finanzierten Programmes ein Wiederansiedlungszentrum aufgebaut mit dem Ziel, den Wisent nach Aserbaidschan zurückzubringen.
Welche Voraussetzungen bringen denn gerade Wisente mit, um Wiederansiedlungsprojekte erfolgreich zu machen?
Beim Wisent ist es so, dass die Tiere ihr natürliches Instinktverhalten anscheinend, dass es genetisch fixiert ist. Also das heißt, Wisente, die zum Beispiel jetzt aus Wiederansiedlungsprogramm kommen, also die in der menschlichen Obhut aufgewachsen sind und man verbringt sie jetzt in ein Wiederansiedlungsgebiet, wo sie ja mit den natürlichen Bedingungen wieder und Umständen wieder zurechtkommen müssen. Und das schaffen sie sehr gut. Also wir haben das auch ganz konkret bei den letzten Transporten, die wir gemacht haben im letzten Jahr von 12 Tieren, die wir nach Aserbaidschan verbracht haben in das Auswilderungsgebiet. Da waren wir alle sehr überrascht, wie schnell sich diese Zootiere doch wieder an die natürlichen Bedingungen gewöhnen. Also das heißt, Fraßverhalten zum Beispiel. Sie haben eine völlig andere Ernährung in den Zoos bekommen. Meistens hat man ihnen Heu und Kraftfutter und Pellets gegeben, was sie ja vor Ort nicht zur Verfügung haben. Und die Tiere haben unheimlich schnell wieder genau die richtigen Nahrungsressourcen gefunden. Also das heißt, sie haben von allein, von sich aus wieder Rinden geschält von den Bäumen. Sie haben die Krautvegetation genutzt, aber auch zum Beispiel Abwehrverhalten gegenüber Großraubtieren. Also Abwehrverhalten gegenüber Wölfen oder Bären, die ja auch in den Auswilderungsgebieten vorkommen. Diese Schutzmechanismen von den Kühen vor allen Dingen gegenüber ihren jungen Kälbern, wo potenzielle Großraubtiere wie Wölfe eine Gefahr für die Kälber darstellen, dass auch hier dieses Großraubtierabwehrverhalten noch da ist und auch sehr schnell wieder erlernt und umgesetzt wird.
Ja, das ist erstaunlich, denn bei anderen Tieren gestaltet es sich unter Umständen viel schwieriger, sie beispielsweise von einem Zoo in ihren natürlichen Lebensraum wieder umzusiedeln.
Ganz genau, weil aufwendig dann erst das wieder erlernt werden muss. Zum Beispiel bei Großkatzen oder sowas da, wenn du dann Jungtiere aussetzt, die müssen erst durch aufwendige Trainingsprogramme erst wieder zum Beispiel Jagdverhalten erlernen, ne? Und das ist bei Wisenten halt eben nicht so.
Aber auch die Auswahl des richtigen Gebietes für die Umsiedlung von Wisenten spielt eine wichtige Rolle.
Also die Auswahl eines potenziellen Auswilderungsgebiets, die hängt natürlich von unterschiedlichen Kriterien ab. Der Lebensraum an sich ist ja für den Wisent geeignet. Dann spielen aber auch Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel, ist der Schutz gewährleistet? Also gibt es dort eine Institution oder ein Naturschutzgebiet, was schon existiert und was auch sicherstellen kann, dass die Wisente entsprechend geschützt werden und auch beobachtet werden, also ein Monitoring stattfinden kann, um langfristig sicherzustellen, dass diese Auswilderungsmaßnahmen, die ja sehr aufwendig sind, auch erfolgreich sind. Und das dritte, auch ein wesentlicher Punkt, ist, dass auch potenzielle Risiken minimiert werden. Also beispielsweise, dass man vermeidet, Gebiete auszusuchen, wo Konflikte vorprogrammiert sind. Also beispielsweise in einigen Gebieten, wo es einfach zu viel Rinderhaltung gibt. Ja, also wo dann die Konkurrenz zwischen Wild und Hausrind dann vorprogrammiert sind. Und all diese Kriterien wurden dann genau analysiert im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie hat man dann in Aserbaidschan 11 potenzielle Auswilderungsgebiete gefunden. Und man hat sich dann letztendlich für den Shadak-Nationalpark entschieden, weil der Shadak-Nationalpark sehr groß ist. Der Nationalpark existiert schon seit 1969. Der Lebensraum ist sehr gut geeignet und das Risiko von Konflikten ist in diesem Gebiet relativ gering.
Der Startschuss des Wisent-Wiederansiedlungsprojektes fiel im Jahr 2017. Was waren aus deiner Sicht die wesentlichen Herausforderungen, denen ihr euch habt stellen müssen?
Also das Projekt startete schon etwas eher. Diese Machbarkeitsstudie, von der ich gerade gesprochen habe, die wurde schon 2013/14 gemacht. Der Beginn mit dem Auswilderungszentrum war dann wirklich 2017. Die größte Herausforderung war dann wirklich der Transport aus mitteleuropäischen Einrichtungen bis nach Aserbaidschan. Und wir sprechen da über eine Distanz, Luftlinie von 4000 Kilometern. Und wir wollten grundsätzlich natürlich die Transportwege, also die Transportzeit auf ein Minimum reduzieren, weil das natürlich auch ein erheblicher Stress für die Tiere bedeutet, lange Transportwege. Und aufgrund dessen haben wir uns dann zu einem kombinierten Transport entschieden. Das heißt, von den Zoos mit LKWs zum Flughafen in Frankfurt-Hahn. Dort gibt es einen alten Militärflughafen. Von dort aus dann die Tiere in eine Frachtmaschine verladen worden sind und innerhalb von relativ kurzer Zeit dann nach Baku in die Hauptstadt von Aserbaidschan transportiert worden. Von dort aus dann direkt mit LKW wieder in den Shadak-Nationalpark. Und das war eine immense logistische Herausforderung. Nicht nur, wenn man sich vorstellt, dass der Transport ja begleitet werden muss von Tierärzten, aber es müssen vor allen Dingen halt auch sehr viel Dokumente erstellt werden, also Exportdokumente. Und dafür gibt es eigentlich keine, also im Fall von Aserbaidschan gab es keinerlei Verfahren. Also mussten wir jeden einzelnen Prozess mussten wir mit den zuständigen Behörden besprechen und abstimmen. Und das hat eine sehr lange Vorlaufzeit gebraucht.
Auch für die Wisente stellt ja der Transport eine echte Herausforderung dar. Wie haben die Tiere auf die ungewohnte Situation reagiert?
Ich kann nur sagen, ich bin bei den Transporten ja persönlich dabei gewesen, dass alle Tiere sehr ruhig waren. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass zum einen die Tiere schon im Zoo vorbereitet worden sind, dass auch alles sehr ordentlich langsam abgelaufen sind. Also auch das Verladen im Zoo, das wurde extra auch auf Abende gelegt, wo auch kein Besucherverkehr mehr im Zoo ist und wo es sehr ruhig ist. Und es wurde sich sehr viel Zeit dafür genommen. Und das sind alles, denke ich mal, Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es also zu keinerlei Stresssituationen während des Transports gekommen ist. Auf dem Flug selbst ist es so, das sind ja Transportmaschinen, da sind Temperaturen in dem Laderaum so eingestellt, dass es nicht zu warm ist. Also dass die Tiere halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist dann nicht, dass sie nicht überhitzen können, weil das ist ein Hauptproblem bei solchen Transporten. Wenn die Tiere dann in den Zielflughäfen ankommen, dass es da nicht zu langen Aufenthalten kommt auf den Rollfeld, wenn entladen wird und die im schlimmsten Fall die Kisten irgendwo in der Sonne stehen. Also all das haben wir berücksichtigt und all das wurde mit den Partnern und mit den zuständigen Behörden und Dienstleistern, Fluggesellschaften, also alles im Detail, wirklich ins kleinste Detail durchdekliniert und auf der Grundlage ist es auch zu keinerlei Stresssituationen gekommen.
Wie sahen die verschiedenen Eingliederungsphasen der Wisente in Aserbaidschan aus?
Also einige Phasen sind vorgegeben, das sind gesetzliche Vorgaben. Also beispielsweise, weil ja das ein internationaler Tiertransport ist, müssen die Tiere erstmal eine gewisse Zeit in Quarantäne gehalten werden. Das bedeutet, die Tiere kommen dort an und werden erstmal in einem speziellen Gatter gehalten über eine gewisse Zeit, um sicherzustellen, dass keine Krankheiten eingeschleppt werden. Also die Tiere sind natürlich alle auch im Vorfeld getestet worden. Das sind auch Grundvoraussetzungen für den Export überhaupt, um zu vermeiden, dass irgendwelche Krankheiten eingeschleppt werden. Die zweite Phase dann folgt dann eigentlich, das ist dann schon die sogenannte Anpassungsphase. Also das heißt, dass die Zootiere jetzt langsam und schrittweise auf die Bedingungen, auf die natürlichen Bedingungen in dem Nationalpark, in ihrem Lebensraum wieder angepasst werden müssen. Also das heißt, sie kommen in ein etwas größeres Gehege, was in unserem Fall 2 Hektar groß war, aber wo schon eine natürliche Vegetation da ist, also Wald und Wiesen, wo sie sich dann langsam an das Nahrungsangebot gewöhnen können und das unter Kontrolle. Also dass wir jederzeit auch die Kontrolle haben, gibt es jetzt Probleme, dass es zu Unterernährungserscheinungen kommt oder dass es auch zu irgendwelchen Problemen oder auch Darmerkrankungen kommen, die zu Durchfall führen kann, dass man jederzeit eben noch eingreifen kann. Und die dritte Phase dann wurden die Wisente in ein noch größeres Auswilderungsgebiet verbracht. Das ist ein 300 Hektar groß und lediglich noch durch Elektrozäune eingezäunt ist. Und da herrschen dann de facto absolut natürliche Bedingungen. Und auch in dieser Zeit wurden die Tiere nochmals beobachtet, wie weit sie sich verhaltensmäßig anpassen, wie auch die Sozialstruktur der Herde ist. Gibt es auch innerhalb der Herde irgendwelche Probleme, ja, wo man gegebenenfalls eingreifen müsste? Und die allerletzte Phase, dann vor der stehen wir jetzt. Nach einem Jahr ist die vollständige Auswilderung, das heißt, dass dann die Herde komplett in den Nationalpark entlassen wird und da haben wir dann auch überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf die Tiere.
Der Nationalpark ist ja sehr groß. Wie gelingt es euch da, noch einen Überblick über die Bestände zu haben?
Der Nationalpark ist 130.000 Hektar groß, also 130 Quadratkilometer im Hochgebirge, also sehr zu schwer zugängliches Gebiet. Aber um auch noch so ein Minimum an Überwachung zu haben, haben wir einige der Wiesente mit GPS-Halsbändern besendet, wodurch wir dann zumindest über einen gewissen Zeitraum auch sehr wertvolle Informationen erhalten können, wie sich jetzt die Tiere in ihrem neuen Lebensraum verhalten und nicht verhalten, aber bewegen zumindest.
Hat sich denn schon Nachwuchs eingestellt?
Wir waren ja doch recht überrascht, dass sich der erste Nachwuchs sehr früh eingestellt hat, was jetzt eigentlich unter natürlichen Bedingungen auch eher selten ist. Im Mai hatten wir 2 Transporte aus Europa organisiert mit insgesamt 12 Wiesenten, 3 Bullen und 9 Kühe. Und es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass eine Kuh bereits trächtig war. Also im frühzeitigen Stadium, wird noch im Zoo gedeckt worden sein und hat im November gekalbt. Dann haben wir auch im Laufe des Sommers, stellte sich dann auch heraus, dass 2 weitere Kühe trächtig sind und jetzt in diesem Jahr bereits 2 weitere Kälber geboren worden sind. Darüber hinaus ist eine weitere Kuh noch trächtig und wir erwarten, dass Kalb jetzt in den nächsten 1-2 Monaten.
Wie erfuhren denn die Menschen, die in den Gebieten in Aserbaidschan leben, von ihren neuen Mitbewohnern? Und wie haben sie den richtigen Umgang mit ihnen gelernt?
Also das ist ganz interessant, weil ich habe ja sehr viel Zeit, gerade im letzten Jahr für die gesamten Vorbereitungen, sehr viel Zeit dort in diesem Gebiet verbracht. Also in dem Nationalpark und auch in den umliegenden Dörfern. Wir waren ja auch in den umliegenden Dörfern sozusagen einquartiert und haben sehr viel mit den Leuten gesprochen. Der WWF Aserbaidschan hat auch ein umfangreiches Umweltbildungsprogramm für die in den Dörfern organisiert, das heißt in den Schulen und in den Kindergärten, aber auch Treffen organisiert mit den entsprechenden Bürgermeistern, um zu informieren. Und ich fand es sehr, sehr interessant, in der Zeit, wo das Auswilderungsgehege aufgebaut worden ist, dass die Leute aus den Dörfern wirklich dorthin gepilgert sind. Ja, die haben geguckt, die haben sich das angeguckt und als die ersten Wiesente dann wirklich in das Auswilderungsgehege kamen, und wir haben da ja auch extra so kleinere Einrichtungen, einen kleinen Beobachtungsturm, dass man auch sehr gut in diese Gehege einsehen kann, ohne jetzt eine zu starke Nähe zu den Tieren zu haben, was ja auch nicht sein soll, um die Wiesente nicht zu stark weiterhin an den Menschen zu gewöhnen. Also die Leute sind dorthin gepilgert, ne? Ganze Familien, ne? Mit Eltern, Großeltern, Kindern. Und es gibt ja auch in der Gegend nicht wie in Deutschland da so sehr viele Ziele, also Wochenendziele, wo man hinfahren kann. Und die Leute sind gekommen und haben sich gefreut. Ne? Aber das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, das ist momentan der Stand. Wir müssen uns natürlich auch darauf vorbereiten weiterhin, dass es auch mal zu Konflikten kommen kann. Also die Konflikte bestehen vor allem darin, dass es gegebenenfalls auch mal dazu kommen kann, dass also wenn, sobald die Wiesente frei sind, dass sie auch Schäden anrichten können auf den landwirtschaftlichen Flächen oder die Flächen, die durch den Menschen genutzt werden. Und dass wir da dann halt eben auch bestimmte Minderungs- oder Kompensationsmechanismen dann dort einführen, um die Schäden entweder zu gering zu halten oder halt eben komplett zu verhindern.
Wie sehen für dich die nächsten Schritte im Projekt aus?
Also wir sind momentan dabei, die 12, also man muss ja sagen 12 plus 3, weil es sind 12 Tiere, die wir im letzten Jahr transportiert haben. 3 Kälber sind geboren worden. Wir erwarten jetzt noch das 4. Kalb, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wirklich diese 15 Tiere dann wirklich in den Shadak-Nationalpark endgültig entlassen. Momentan sind wir in den Planungen oder nicht Planungen, in den konkreten Vorbereitungen für den nächsten Transport. Also wir planen zusammen mit dem Tierpark Berlin und der EASA den Transport von weiteren 4 Wiesenten, 1 Bullen und 4 Kühe aus dem europäischen Haltungszuchtprogramm auch wieder in den Shadak-Nationalpark zu bringen. Und der Transport ist geplant jetzt für November diesen Jahres.
Was sind denn abschließend für dich die persönlichen Visionen des Projektes? Wo soll es hingehen?
Naja, wir haben ja konkrete Ziele, ne? Also das Ziel ist ja, einen überlebensfähigen Bestand dort aufzubauen. Das ist unser großes Ziel. Und davon sind wir natürlich jetzt momentan noch weit entfernt. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, wir haben wirklich die ersten Phasen im Projekt sind wirklich sehr gut gelaufen. Das liegt auch meiner Meinung nach wirklich daran, dass wir mit sehr guten, hochqualifizierten Partnern zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten, dass auch die Bevölkerung vor Ort das Projekt unterstützt. Und wir hoffen dann, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre dann wirklich einen Minimalbestand erstmal im Schardack-Nationalpark von freilebenden Wiesen von mindestens 100 Tieren dort aufgebaut haben.
Wir haben heute jede Menge Spannendes über Wiesente und das Abenteuer der Wiederansiedlung in den Schardack-Nationalpark im nordöstlichen Aserbaidschan erfahren. Weitere Informationen zu dem Wiesent und dem Projekt findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Ich wünsche dir mit dem Projekt weiterhin viel Erfolg und verabschiede mich für heute.
Sehr gerne, danke Jürgen.